sehe, dass die Themen, die wir jetzt seit vielen Jahren bearbeiten, jetzt auch den Eingang in die Politik finden und groß gemacht werden sollen. Stichwort Hightech-Agenda, die ich für sehr gut halte, dass man sagt, wir konzentrieren uns mal auf ein paar Themen und gehen mal wirkungsorientiert vor. Also da steht nicht, wir wollen die tollste Fusionsforschung machen, sondern da steht, wir wollen ein Fusionskraftwerk bauen. Und das ist natürlich etwas, was Musik in unseren Ohren ist. Wir müssen Technologie auf die Straße bringen und etwas zum Nutzen Stiftendes draus machen. Also zu sagen, wir machen hier eine richtige Zukunftstechnologie, aber mit dem Ziel, die zum Nutzen zu bringen. Und das aus dem Forschungsministerium ist eine neue Tonalität, die uns sehr gut gefällt und die natürlich sehr viel Energie und Mittel nicht nur aus dem Staatssäckel, sondern auch aus dem privaten Säckel zur Arbeit bringt.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramg und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, wie immer in der ersten Folge des Jahres, Rafael Laguna de la Vera, der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation. Wir schauen kurz zurück auf das letzte Jahr und dann natürlich vor allem nach vorne, was die Sprint intern bewegt und was sie nach außen bewegen möchte. State of the Agency, Teil 5. Danke, Rafael, wie jedes Jahr, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Thomas. Gerne.
Rafael, aus dem letzten Jahr erinnere ich, du hast da so einen Agenturhund angeschleppt. Das gehört sich auch so. Eine Agentur braucht einen Hund und jetzt kümmerst du dich nicht um das Tier. Das sehen einige kritisch.
Ja, der hat den großen Vorteil, dass man ihn abschalten kann. Denn es ist, was Thomas nicht gesagt hat, ein Roboterhund, den ich in China bestellt habe, der zum ersten Mal bezahlbar geworden ist für einen kleinen Weihnachtsjoke, der Sprint. Aber ich habe gehört, dass eine nette Kollegin den ab und zu zum Gassi führt und mit nach Hause nimmt. Ziel ist natürlich, dass wir dem eine KI verpassen, dass er uns ordentlich auf die Nerven geht. Das ist noch in Arbeit.
Aber das Schöne ist, die Kollegin auch ein bisschen Zuwendung von dem Hund bekommt. Ja, umgekehrt, ja. Das ist ja nicht ganz so relevant. Ne? Mhm. Es war natürlich ein Gag, den du gemacht hast. Der ist auch sehr gut angekommen innerhalb der Agentur. Aber dahinter steckt ja ein bisschen mehr vermutlich. Ne? Also das Thema Robotik rückt auch bei uns stärker auf den Schirm, oder?
Ja, also hoffentlich. Ne? Also bei der Sprint auf jeden Fall. Ne? Das ist ja quasi 1:1 mit den ganzen Entwicklungen in der KI zu sehen, und das ist halt das Embodiment sozusagen, die Physik der KI, ne, die wir bauen müssen. Es passt irgendwie zu Deutschland und Europa, jetzt Roboter zu bauen, das können wir, ne, vielleicht auch mal Humanoide oder Hundoide zu bauen, ne. Ist eigentlich ein Witz, dass wir das Ding in China kaufen, ne. Das kann ja wohl nicht wahr sein, und ich glaube schon, dass die industrielle Revolution, die insgesamt durch KI kommt, eben auch in der Robotik einen großen Impact haben wird. Und irgendwie kann ich mir auch eine sehr positive, hilfreiche Zukunft vorstellen, wenn wir Roboter haben, die so intelligent sind, dass wir ihnen vertrauen können, die uns durchs Leben helfen. Das macht einfach mega viel Sinn, ist ein Megamarkt. Wir müssen es uns wieder von Elon Musk erklären lassen, was das für ein Markt ist. Also jeder hat einen Roboter, der kostet 20.000, ne? Mal 8 Milliarden Leute, dann hast du deine Marktzahlen. Ne? Also das ist viel. Ne? Und wahrscheinlich haben wir viel mehr Roboter als 1:1. Ne? Dass wir uns da nicht vielleicht auch als Industrie noch ein bisschen mehr drauf stürzen, ist vielleicht bestürzend.
Genau. Und Spülmaschine ausräumen ist auch überhaupt nicht der interessanteste Use Case. Da gibt's vieles andere. Lass uns kurz zurückgucken aufs letzte Jahr. Was waren deine Highlights?
Also erstmal natürlich, wie prächtig wir uns bei der Sprint entwickelt haben. Ich sehe, dass die Themen, die wir jetzt seit vielen Jahren bearbeiten, jetzt auch den Eingang in die Politik finden und groß gemacht werden sollen. Stichwort Hightech-Agenda, die ich für sehr gut halte, dass man sagt, wir konzentrieren uns mal auf ein paar Themen und gehen mal wirkungsorientiert vor. Also da steht nicht, wir wollen die tollste Fusionsforschung machen, sondern da steht, wir wollen ein Fusionskraftwerk bauen. Und das ist natürlich etwas, was Musik in unseren Ohren ist. Wir müssen Technologie auf die Straße bringen und etwas zum Nutzen Stiftendes draus machen. Also zu sagen, wir machen hier eine richtige Zukunftstechnologie, aber mit dem Ziel, die zum Nutzen zu bringen. Und das aus dem Forschungsministerium ist eine neue Tonalität, die uns sehr gut gefällt und die natürlich sehr viel Energie und Mittel nicht nur aus dem Staatssäckel, sondern auch aus dem privaten Säckel zur Arbeit bringt. Und das ist eigentlich die zweite gute Nachricht, dass wir jetzt dank Sprintfreiheitsgesetz ja in der Lage sind, große industrielle Entwicklungen mit aufzugleisen und Co. zu finanzieren mit dem privatwirtschaftlichen Sektor, mit der Industrie, mit den privaten Investoren, führt dazu, dass wir unsere Wirkmacht sehr groß verstärken können und das jetzt auch ein paar Mal gemacht haben. Also bleiben wir mal bei Fusionen mit der RWE, den Standort Biblis entwickeln, letztlich zu dem Laserzentrum, wo auch die ganze Lieferkette für die Laser hin soll, wo ein Lasertestzentrum entstehen soll und am Ende ein Fusionskraftwerk. Zusammen mit der Focused Energy und den Marvel Fusion Leuten, die ja da ganz vorne mit dabei sind, ist großartig. Wir sehen auch, dass einige Firmen, die wir früh unterstützt haben, jetzt große Finanzierungsrunden abschließen. Ich hoffe, dass der ein oder andere dann auch ein Unicorn wird dieses oder nächstes Jahr. War jetzt auch gerade im Handelsblatt ein Artikel, ein paar dieser Namen stehen da schon, wo wir schon mit unterwegs sind. Also kann man sagen, all diese harte Arbeit, uns überhaupt diese Freiheiten zu beschaffen, das Team aufzubauen, das Verhältnis zur Industrie und den privaten Investoren zu entwickeln, so langsam ernten wir da die Früchte und natürlich wird es dieses Jahr noch viel weiter so gehen. Also wir haben mittlerweile in den neuen Instrumenten 30 Projekte, glaube ich, gemacht. Wir hebeln unser Geld jetzt schon mit einem Faktor 2, 3, 4, je nachdem in welchem Gebiet. In ein paar Jahren wird das ein Faktor 20 sein und das ist schon cool.
Anfang letzten Jahres, ne, kam eine neue Regierung. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile deine dritte, die du erlebst.
Kaum zu glauben.
Was hat sich verändert? Wie war der Start? Was erwartest du?
Ich habe ja mal von Angela Merkel gelernt, dass man vor einem Regierungswechsel möglichst viel Input liefert für das Verhandeln eines Koalitionsvertrags. Das war also am Anfang des Jahres die Arbeit. Wir haben, glaube ich, um die 20 Paper geschrieben. Ich glaube, in Berlin konnte man keine Sprintpaper mehr sehen, weil das so viele waren. Aber es waren halt, ich meine, so Kleinigkeiten wie KI und Life Science Strategie und Fusion und Tod und Teufel, aber auch Entbürokratisierung, ne? Also neue Instrumente schaffen, ne? Schlagkräftiger sein, ergebnisorientiert arbeiten und so Time to Money runterbringen, ne? Was ja auch von Draghi aufgegriffen wurde. Das sind natürlich alles Sachen, die in viele Bereiche reinpassen, bis hin zu ganz konkreten Sachen wie eine EUDI-Wallet oder Rule-Mapping, ne, wo wir wirklich etwas in Sachen digitaler Dienste für die Bürgerinnen und Bürger tun, aber auch zeigen, dass IT-Projekte im Staat funktionieren oder wie Entbürokratisierung durch Digitalisierung stattfinden kann. Alles keine kleinen Sachen. Das haben wir aufgeschrieben. Vieles hat den Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Das ist sozusagen der große Meilenstein, dass man seine Themen da drin wiederfindet. Wir haben ja auch viele Mitstreiter außerhalb der Sprint, die vieles genauso sehen. Deswegen hat da hier und da ein Chor unisono gesungen und das führt dann dazu, dass man da reinkommt. So, dann muss ich eine Regierung finden und arbeitsfähig werden. Das dauert dann doch immer ein bisschen länger, als einem lieb ist. Eigentlich kannst du sagen, in dem Jahr, wo eine Regierung antritt, kann sie sich höchstens einig werden, was sie eigentlich zu tun gedenkt. Aber dann, besonders wenn es eine Koalition ist, aber so richtig viel tun ist dann nicht immer. Das gibt natürlich rühmliche Ausnahmen. Wir machen natürlich als Sprint einfach immer weiter. Wir lassen uns davon nicht unterbrechen. Wir haben ja auch unser Geld, mit dem wir arbeiten können. Aber im Vergleich zu diesem Jahr ist das Tu-Jahr, war das letzte Jahr, dass wir finden uns und das Denkjahr, ne, und das Erkenntnisjahr. Wir brauchen digitale Souveränität, wir wollen ein Fusionskraftwerk, wir müssen Quantencomputersysteme bauen und so weiter und so fort. Diese Erkenntnisse sind jetzt da, da ist man sich auch relativ einig, denke ich. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das auch machen.
Was wir letztes Jahr eindeutig mehr gemacht haben, sind internationale Kooperationen. Sowohl jetzt in Form von Programmen, als auch du als Person, die bei verschiedenen anderen Initiativen, die ähnlich aufgestellt sind wie Sprint, aktiv sind. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben?
Ja, wir sind von verschiedenen Ländern angesprochen worden, die großes Interesse an der Arbeit der Sprint haben und die entweder selber eine Sprint für ihr Land bauen wollen und um Hilfe gebeten haben, zu lernen, wie wir denn arbeiten, oder die vielleicht schon Innovationsagenturen haben, aber die Instrumente der Sprint, wie zum Beispiel Challenges, für sich zum Einsatz bringen wollen, weil sie halt sehen, dass das unglaublich schnelle, ergebnisorientierte, effiziente Methoden sind, um Innovationsfinanzierung und Weiterentwicklung zu betreiben. Ganz konkret ist das ja übrigens auch fast schon historisch, kann man sagen, zu den heutigen Zeiten mit der National Science Foundation aus den USA begonnen worden. Unsere Tech Metal Challenge, die wir ja laufen haben seit einiger Zeit, wird gespiegelt von denen in den USA. Wir hatten so ein bisschen Sorge, dass das unter das Doge-Messer fällt. Die auch, aber es ist nicht passiert. Das heißt, die haben das gestartet. Ne? Die Ausschreibungsphase ist, glaube ich, jetzt gerade zu Ende gegangen. Und die machen quasi eine Spiegel-Challenge da drüben. Das zweite ist, dass Frankreich auf uns zugekommen ist und Macron und Merz das bereits verkündet haben in Toulon letztes Jahr, dass Frankreich eine französische Version der Sprint möchte. Holland ist auf uns zugekommen. Sie möchte, da hat der ehemalige ASML-Chef, der Herr Wennig, ein Wennig-Paper geschrieben, so wie der Mario Draghi das Draghi-Paper geschrieben hat für die EU. Wenig hat es für Holland geschrieben, dass Holland eine NADI braucht. Das ist die Nederlandse Agentur für Dingsbums.
Irgendwas mit Innovation. Da bin ich mich, also das ich stehe für genau. Innovation.
Ja, der hört mein Nederlands auf, vernünftig zu klingen. Die NADI, da ist jetzt Anfang Februar die zweite und letzte Steering Committee Sitzung, da sitze ich mit drin, die waren bei uns, die haben sich angeschaut, wie wir Challenges machen, haben sehr viel Input von uns bekommen, wird auch passieren. Das dritte ist, dass wir mit der Vinnova aus Schweden schon lange in Gesprächen sind. Die Vinnova ist eine sehr breit aufgestellte Innovationsagentur, die machen eine tolle Arbeit, muss man wirklich sagen, schon viel länger als wir, sind auch größer als wir. Aber die Chefin und ihre Mitarbeitenden haben gesagt, wir wollen unbedingt Challenge machen und Challenge lernen. Die kofinanzieren jetzt die zweite Anti-Drohnen-Challenge, die wir ja jetzt gerade gelauncht haben. Also legen da wirklich Geld rein und auch 30% der Gesamtsumme, also not too bad. Und da geht's los. Naja, und
je näher die geografische Nähe zu Russland, desto höher das Interesse.
Desto mehr Drohne. Ja. macht schon Sinn, ne? Ja, genau. Nur in der Drohnenabwehr ist es ja zappenduster, ne? Das ist schon krass, ne? Wie schlecht wir da noch sind. Und deswegen ist es geboten, da wirklich Gas zu geben. Und das tun wir natürlich dadurch. Und jetzt könnte ich so weitermachen. Wir haben jetzt mit der spanischen Innovationsagentur wahrscheinlich ein Projekt zusammen von jemandem, der auch schon mal ein Projekt, was auch schon mal hier bei dir war, sagen wir dann, wenn es soweit ist, auch sehr schön. Bis hin zu Brüssel, mit denen wir ja in Sachen Chips Act und so sehr intensiv zusammenarbeiten, die jetzt auch von uns Input kriegen, wie denn eine europäische Version einer Sprint aussehen könnte. Ich habe immer gesagt, wir müssen das europäisch denken, aber wir können ja schon mal machen. Und wenn wir jetzt lauter lokale Agenturen haben, die nach ähnlichen Muster arbeiten und auch zusammenarbeiten an den großen Themen, kann man natürlich so eine europäische Dachorganisation darüber machen, die ganz großen Dinge koordiniert und vielleicht auch so Fund-of-Fund-mäßig Geld da reingibt. Das sind alles Dinge, von denen ich hoffe, dass wir die dieses Jahr noch weit nach vorne bringen und hoffentlich mit ein paar Brüdern und Schwestern im Ausland dann viel intensiver zusammenarbeiten können.
Ja, europäisch, ne, denken wir da ja schon lange. Die Rede von Mark Carney, dem kanadischen Ministerpräsidenten in Davos, hat ja für viel Aufmerksamkeit gesorgt, ne, weil sie unter dieses jetzt eher mehr geopolitische Thema die Mittelmächte müssen sich verbünden gestellt hat. Was heißt denn jetzt wirklich diese geoökonomische Eskalation? Haben wir es als Konflikt zwischen USA und China wahrgenommen und ne, der immer weiteren gewissermaßen ja Infragestellung der klassischen transatlantischen Verbindung. Was heißt denn das für uns, für Innovation insgesamt, für Europa und für eventuell neue Bündnisse?
Naja, also ich habe vor einem Jahr den Joke gemacht, der Trump ist der Mitarbeiter des Monats bei der Sprint, ne, weil er für so eine Disruption sorgt. Und Disruption ist immer innovationsfördernd, weil einem klar wird, dass man resilient und souverän sein muss mit den wichtigsten Technologien. Und das macht man am besten damit, dass man innoviert, dass man Sprünge macht, ne, um sich unabhängig zu machen von technologischen Abhängigkeiten, die wir jetzt haben. Ne. Das fängt mit Öl und Gas an. Das haben wir mit dem Russland-Schock ja schon gemerkt. Ne. Da war dann Putin der Mitarbeiter des Monats. Aber das geht jetzt natürlich bis in die grundlegenden digitalen Dienste rein. Ne, also das, und das wiederum fängt bei ganz unten bei den Chips an. Da reden wir ja schon seit 6 Jahren drüber, dass wir da immer mehr und immer mehr machen müssen. Geht in den Software-Stack hoch und dann in die Services von den Hyperscalern, jetzt KI. Ne, KI verändert alle Industrien, wenn da amerikanische Kultur oder chinesische Kultur drin ist und Kontrolle, dann geht es unserer Industrie nicht gut. Ne? Und das, was Carney gesagt hat mit den Mittelmächten, das ist im Grunde das, was eine Sprint praktiziert. Ne, wenn wir unsere Challenges machen, nein, das ist nicht EU, was wir da machen. Ja, das ist immer EU, mindestens. Aber da ist dann eine UK oder Israel, jetzt vermehrt Kanada, mit drin, weil das sind starke Länder, ne, die auch technologisch stark sind und die jetzt alle ein gemeinsames Interesse haben, auf diese neue geopolitische Situation zu reagieren. Eine trilaterale oder bilaterale Welt kann es einfach nicht sein, weil dann fällt ganz Europa unter den Tisch und Kanada und so weiter eben auch. Und das zu verhindern, glaube ich, ist nicht so schwierig, indem man ausreichend gegenseitige Abhängigkeiten schafft, indem wir in den Technologien, in denen wir wirklich stark sein können, Weltmarktführerschaft übernehmen. Bei ASML ist es uns ja schon mal gelungen. Ne? Wir haben auch durchaus Weltmarktführer wie eine BioNTech mit mRNA ja wieder hervorgebracht. Wir haben ja auch noch Firmen wie SAP und BMW und so. Die sind alle nicht so schlecht. Ne? Das ist nicht schlecht, aber wir müssen auch ein paar neue bauen. Ne, und das können wir. Ne? Also auch im KI-Bereich, Black Forest Labs, Mistral, auch wenn jetzt Aleph Alpha vielleicht gerade nicht so gut ausschaut, aber auch Scheitern gehört da mal dazu. Ne? Und aufstehen, Krönchen gerade rücken, abstauben, weiter geht's. Das müssen wir einfach mehr machen. Also long story short, auf diese Welt, auf diese verrückte Welt, in der wir jetzt sind, können wir nur reagieren, indem wir jetzt aus Science Produkte und Industrien machen.
Du kennst dich ja sehr, sehr gut aus mit den IT-Themen rund um den gesamten IT-Stack. Aus deiner Sicht, wie gut kommt denn der Euro-Stack voran? Also ne, ein Gebilde, ein Schichtkuchen aus digitalen Technologien, die insgesamt so zusammenwirken, dass unsere digitale Technologie gut funktioniert. Und da ist, ja, gibt es ja das, quasi, gibt es den Konsens, dass der möglichst europäisch sein sollte, zumindest überall da, wo es kritisch ist. Und gleichzeitig hat man vielleicht auch berechtigt die Angst oder die Befürchtung, dass den vielen Worten nicht ganz so viel Technologie folgen.
Ja, der Eurostack ist ja jetzt insbesondere der industry-orientierte Eurostack-Effort oder der Verein, glaube ich, der das ja mittlerweile auch ist, versucht ja, die Industrieteilnehmer zusammenzubringen, dass sie in solche Open-Source-Technologien, die letztlich den Software-Technologie-Stack ausmachen, auf dem alle Dienste laufen, dass man den möglichst souverän gestalten kann. Das halten wir für eine super Initiative. Wir unterstützen das auch. Ich selber unterstütze das. Ich bin jetzt die Tage in Brüssel auf der Konferenz. Anfang Februar ist das, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Das ist nächste Woche. Ne? Ja, nächste Woche ist das okay. Da kommt die ganze Community zusammen. Ne? Und wir versuchen dann halt zu sehen, was kann Staat tun durch sein Einkaufsverhalten? Ne? Wie können wir das, was im Euro-Stack definiert wird, in den Deutschland-Stack bringen, der ja von unserem Digitalministerium definiert wird? Und natürlich ist das da auf der Ebene eins, ne, das kann nur einen so einen Technologie-Stack geben. Wir als Sprint haben ja schon vor 6 Jahren in den Sovereign Cloud Stack investiert, der dann vom Wirtschaftsministerium ein paar Jahre finanziert wurde, der jetzt Alive on its own hat, also der funktioniert, ne, da ist was in die Welt gekommen, was ich jetzt auch privatwirtschaftlich finanzieren kann. Das ist aber alles noch ein bisschen Stückwerk natürlich. Das ist noch nicht so, dass wir einen europäischen Hyperscaler haben, der ein vergleichbares Angebot zu einer Amazon oder Microsoft hat. So, die schlafen auch nicht, die bauen jetzt lauter Rechenzentren in Deutschland und sagen, ist doch jetzt alles souverän, weil das ist in einer deutschen GmbH und so weiter. Und für viele Anwendungsfälle reicht das wahrscheinlich auch, aber für viele auch nicht, weil am Ende ist es eben nicht souverän, weil es gibt immer noch den Cloud Act und den Konflikt, der daraus resultiert, ne, und die neue geopolitische Situation. Ein letztes Statement dazu, was, glaube ich, vielen vielleicht noch gar nicht klar ist. Wir sind auch hier durch KI in einem Umbruch. Die Hyperscaler leben eigentlich von der Faulheit der Programmierer, kannst du sagen. So, warum sage ich das? Weil sie so viele Services haben, das ist so convenient, das ist wie so ein Rewe City, ne, wo du deine Fertignahrung kriegst und du ernährst dich ausschließlich von Fertignahrung, indem du diese ganzen Services verwendest, dann brauchst du sie halt nicht selber machen. Und das backst du dann irgendwie zusammen zu deinem Ding und dann läuft das da hoch ineffizient und teuer. Ne, denn die Services sind nicht billig. Jetzt kommt aber KI daher und jeder, der sich so wie ich über Weihnachten mal mit Programmiertools wie Claude Code oder sowas beschäftigt hat und ich bin ja Programmierer vor 100.000 Jahren mal gewesen und wenn ich dann mich vor Claude, vor Python oder sowas gesetzt habe und den ganzen Software-Stack, den man da braucht, habe ich erstmal 3 Stunden gebraucht, um keine Syntaxfehler mehr zu machen. So, those times are over. Ich kann jetzt dem System erklären, was ich will, was ich da rauskriegen möchte und welche technische Infrastruktur ich habe. Und dann installiert er mir die Rechner, schreibt die Software, macht das Frontend, ne, und mit ein bisschen hin und her. Und manchmal macht er auch Fehler, aber am Ende hast du nach ein paar Stunden etwas, wofür ich Monate gebraucht hätte, um das zu programmieren. Will heißen, wir brauchen gar nicht mehr diese ganzen Hunderte von Services von den Hyperscalern. Denn wir haben natürlich Cloud-Provider in Europa, wie eine IONOS, eine Schwarz, eine Hetzner, wie die alle, eine OVH und so, die gute Services haben, aber eben nur 20 und nicht 300. Aber wenn du jetzt deiner KI sagst, das sind die 20 Services und ich will, dass du die effizient benutzt, dann läuft das auf diesen Clouds. Und diese Leute, deren Cloud-Implementierung beruhen auf diesen Open-Source-Stacks, die eine Euro-Stack definiert. Das heißt, du kannst die Clouds auch wechseln. Und der Effekt ist, dass das alles viel billiger ist zu betreiben, weil die Dienste von unseren Cloud-Providern sind sehr günstig, weil sie dieses ganzen Schmuh drumherum nicht machen und auch nicht brauchen, So, wenn wir den dann auch nicht mehr nehmen, weil wir nicht mehr faul sein müssen, weil die KI jetzt fleißig ist, haben wir vielleicht eine Chance, aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen.
Hey GitHub Copilot, schau dir mal die Applikation XY bei Microsoft an und baue sie sehr, sehr gut nach.
Das haben wir jetzt nicht die. Copilot ist ziemlich Schrott, aber wenn man jetzt einen Claude Code oder so nimmt, das wird sich auch wieder ändern, aber im Augenblick ist Claude da ganz klar vorne. Die haben einfach mal aus Spaß, ich glaube, die waren es, einen Browser von Grund auf neu gebaut. Da sind nachher nach eine Woche oder zwei haben die gebraucht, sind 1 Million Zeilen Code rausgekommen. Browser ist ein unglaublich komplexes Ding und natürlich hat das noch 10.000 Bugs, aber der läuft. Der hat die ganzen Webtechnologien implementiert, die echt komplex sind und so in 2 Wochen. Das ist irre.
Der Fachbegriff heißt ja, ne, zum Reduzieren von Abhängigkeit emulieren von Diensten. Und wenn das jetzt sogar die KI für uns macht, dann nutzen wir doch auch gerne amerikanische KI dafür, dass sie uns die nachbauen. Aber das ist gar nicht, ob wir das so offen hier werben durften.
Nee, aber. Es gibt gute Open Source Code Modelle. Ich war jetzt nur zu faul, aber ich habe mir so eine Nvidia Spark gekauft. Ne? Also jetzt, nachdem ich den Hund abgestottert hatte, konnte ich mir eine Spark leisten und mit ein paar Kumpels und das kannst du dir lokal mit Open-Source-Modellen zu Hause nachbilden, brauchst du noch nicht mal die Modelle von draußen.
Raphael, wir müssen wirklich kein schlechtes Gewissen bei Claude haben, weil die haben auch unser Buch geklaut, um ihr Modell zu trainieren.
Ja, so ist insofern, es. Claude kennt das sehr gut. Das
insofern, ne? Wir müssen ja nur ein bisschen aufpassen, dass es eine Sammelklage gegen uns irgendwann gibt. Lass uns noch ganz kurz auf der politischen Ebene bleiben. Lass uns ein bisschen über Militär noch reden, ne? Also quasi auf der politischsten Hardpower-Seite überhaupt. Das war ja mal auch ein Gespräch, dass es eine Sprint-Mil gibt, eine militärische Sprint. Es ist klar, dass unsere Projekte zumindest teilweise ein bisschen mehr Bezug zum Militär haben. Wie ist da der Stand der Dinge?
Die Sprint sollte ja ganz am Anfang mal beides tun, sowieso schon, also 2017, als sie im Kabinett beschlossen war. Nur damals hat die Politik entschieden, es soll 2 geben. Die militärische Sprint in dem Sinne ist gar nicht entstanden. Unsere Schwesterorganisation, die Cyberagentur in Halle, ist entstanden zur gleichen Zeit, die aber ein mehr forschend ist im Cyberbereich. Das ist also keine komplette militärische Sprint, sondern ein Ausschnitt davon. Und wir waren halt die zivile Sprint. Mit dem Sprintfreiheitsgesetz ist die Zivilklausel rausgeflogen. Mit der Hightech-Agenda steht explizit drin, dass wir auch militärische Projekte machen sollen. Machen wir auch. Jetzt kann man sagen, eine Drohnenabwehr-Challenge hat auch einen großen zivilen Use-Case natürlich, ne, um Infrastrukturen, Stadien, Flughäfen zu beschützen. Aber es hat natürlich auch einen sehr starken militärischen Aspekt. Wir haben auch schon Projekte, wo du sagst, der Primary Use-Case ist vielleicht eher militärisch, ne, so im Hyperschallflug zum Beispiel, als der zivil ist. Aber man kann auch zivile Use-Cases, besonders für die Raumfahrt, daraus entwickeln. Also es läuft, wir machen's. Jetzt haben sowohl Olaf Scholz als auch Friedrich Merz mich gebeten, das doch nochmal wieder aufzuschreiben. Deswegen gibt es diesen Begriff Sprintmill, da ist ein Paper entstanden. Das hat aber dann den Weg nach draußen gefunden, bis hin zum Spiegel. Und deswegen ist da so draußen ein bisschen Wirbel. Und natürlich findet die Presse das immer gut, wenn sich mal Staatsagenturen irgendwie gegenseitig einen geben. Das ist aber nur, das ist so Schall und Rauch. Das wirklich Interessante ist ja was ganz anderes. Nämlich, wenn wir doch jetzt unsere Verteidigungsausgaben so dramatisch erhöhen. Wenn wir in die Ukraine schauen, wie sich Krieg entwickelt technologisch. Wenn wir über dieses geopolitische Resilienzthema sprechen, dann ist wohl sonnenklar, ne, dass hier Innovation eine große Rolle spielen muss. Und die Beträge, über die wir reden, sind ja gigantisch. Also wenn wir schauen, in den USA $880 Milliarden pro Jahr an Defense Budget. Und Trump will es sogar noch erhöhen. Ich habe jetzt gerade mal so eine kleine Analyse gemacht. Davon gehen so 18% circa in Innovationsthemen von 880 Milliarden. Das sind 100 Milliarden oder noch mehr. So, da wird man bescheiden, ne? Wie viel Geld. Da ist selbst eine DARPA erscheint da klein, die davon 4 Milliarden pro Jahr ausmacht. Ne? Also die gehören ja mit dazu zu den Innovationsausgaben. Also halte ich es für unausweichlich, dass ein guter Teil auch in Innovationsthemen fließen muss. Und da wird auch Sprint in Zukunft eine Rolle spielen. Das auf den Weg zu bringen, ist schwierig, weil der Verteidiger hat genug um die Ohren, ne, jetzt also überhaupt erstmal die Bundeswehr wieder so aufzustellen, wie sie sein muss und so, und findet dann wahrscheinlich nicht die ausreichende Zeit, sich um die Innovationsthemen zu kümmern. Aber wir sind da in Gesprächen, wir gleichen uns ab. Es geht langsamer, als mir das recht ist, auf jeden Fall. Aber es ist unvermeidlich, es wird kommen.
Tja, nur F-35 kaufen wäre wahrscheinlich nicht die resiliente Strategie. Gucken wir aufs andere Spektrum, ne? Vom Militär wirklich ins Zivilgesellschaftliche. Auch da sind wir jetzt aktiver. Stichwort Digital Democracy Lab. Warum wagen wir uns jetzt auch auf ein Terrain, was jetzt vielleicht traditionell eher ein klassisches NGO-Terrain wäre?
Weil da auch Disruption ansteht. Die Effektivität von NGOs, das Volumen der Finanzierung von sozialen Projekten und die Nachhaltigkeit der Finanzierung von sozialen Projekten sind kritisch. Die Herausforderung an den Staat, was die Finanzierung des Sozialen, der Sozialleistungen des Staates angeht, inklusive der Rente, sind, ja, man kann ja eigentlich sagen, potenziell vorm Zusammenbruch. Also wenn da nicht eine große politische Lösung in den nächsten Jahren gefunden wird und die Politik neigt dazu, die immer zu verschieben, dann haben wir ein großes Problem. Da wird ein großer Knall kommen. Auch ist schlechter Staatsservice Demokratie zersetzend. Also wenn die Leute das Gefühl haben, dass der Staat nicht mehr die Dienstleistung liefert in der Qualität, die erwartet wird vom steuerzahlenden Bürger oder Bürgerin oder auch vom bedürftigen Bürger oder Bürgerin, dann haben demokratiefeindliche Kräfte bessere Chancen, sich durchzusetzen, weil dann einfach man sich ausklingt quasi aus der demokratischen Gesellschaft und sagt, funktioniert eh nicht, eh alles scheiße, tschüss. Ne? Das erklärt hoffentlich, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das sind dicke Bretter. Und so weitermachen wie bisher, wird keine Lösung finden. Also wir haben ja bei der Sprint erstens den Auftrag, auch soziale Innovationen zu machen. Das steht im Gesetz. Also sollten wir das auch tun, wenn wir den Auftrag haben. Deswegen haben wir die Sprint Society Initiative gegründet, die das alles bündelt. All die Maßnahmen, die eben nicht primär technologische Sprunginnovationen sind, ne, sondern gesellschaftliche Sprunginnovationen sind, darunter zu bündeln. Die haben oft was mit Technologie zu tun. Also Technologie kommt häufig zum Einsatz, weil man diese Effekte nur so erzielen kann. Weil wir ja ergebnisorientiert sind und KPI-getrieben, gehen wir das hier auch ganz genauso an. Nur, dass wir eben jetzt nicht sagen können, wir wollen viele Unicorns machen. Ne, wenn wir Startups inkubieren und in die Welt bringen. Aber wir können sagen, was ist denn der Return on Society? Ne, wie können wir ein soziales Unicorn eigentlich messen? Und da kann man natürlich Werte reinbringen. Also zum Beispiel verbessert diese Innovation das Leben von mindestens 1 Million Menschen. Oder spart es dem Staat mindestens 1 Milliarde im Jahr, ne, wenn wir das hier in die Welt bringen, an Sozialkosten. Ne, weil irgendein privates Social Impact Startup da irgendwas entwickelt, was den Staat so stark entlastet. Und dann kann man auch wirtschaftlich argumentieren, warum das sinnvoll ist, denen vielleicht 50 Millionen im Jahr zu geben. Wenn sie 1 Milliarde sparen nachweislich, ist das ein verdammt gutes Geschäft. Ne, und von denen kannst du dann viele machen. Und so treiben wir diese Themen voran. Auch was Bürgerbeteiligung in den demokratischen Prozessen angeht, ne, die Stimmen, also wenn man den Bürgerinnen und Bürgern nicht das Gefühl gibt, dass sie gehört werden, ne, dass man das ernst nimmt, was da kommt, dann ist das auch Demokratie zersetzen. Jetzt haben wir Technologien ohne Ende, jeder rennt mit dem Handy rum. Wir haben Staaten, die es gezeigt haben, wie Taiwan, ne, die das Vertrauen in die Regierung von einem einstelligen Prozentsatz, oder vielleicht waren es 10 oder 12%, die gesagt haben, wir vertrauen der Regierung, auf 80% gebracht haben. Ne, das ist die Audrey Tang, die damals Digitalministerin war, die das aufgesetzt hat. Das ist absolut beeindruckend. Bei uns haben auch nur 20% der Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in den Staat. So die Zahl von 20% auf 80% zu bringen, das ist eine Sprunginnovation. So, und dann wird auch eine Demokratie stabilisiert, ne? Und damit werden irgendwelche Themen, wie wir sie ja in anderen Ländern jetzt sehen, gar nicht erst groß werden können, ne? wenn man das hinbekommt. Also arbeiten wir dann ganz konkret mit einer Audrey zusammen und sagen, jetzt ist das ja auch schon eine Zeit lang her in Taiwan, was ist denn das nächste Ding, ne, in Bürgerbeteiligung? Und das ist unser Projekt, was wir dort machen. Wir haben noch ein paar andere Sachen im Köcher, mit denen wir jetzt über das Jahr rauskommen werden. Die sind wirklich, wirklich großartig. Und letztlich, wie gesagt, mit harten KPIs gemessen, das Leben der Menschen besser machen, dem Staat Geld sparen, um letztlich ein professionelles Social Startup Ökosystem in Deutschland und Europa zu bauen. Das ist das Ziel von Sprint Society, geleitet von der Sarah Brun, die da selber schon als Social Entrepreneurin mit Social Bee reüssiert, die in der letzten Legislatur im Ministerium für soziale Innovation zuständig war, die das jetzt als Inno-Managerin bei uns leitet, mit tollen Leuten, die sie an Bord geholt hat. Also very sprinty already. Und ich freue mich auf die Ergebnisse, die wir da jetzt sehen werden.
Apropos Pfeile im Köcher, gehen wir doch unsere quasi klassischen Innovationsfelder, ja, die technischen auch nochmal durch, was ist da gerade State of the Agency in den Lebenswissenschaften, Energie, Klima, Green Tech, digitales Computing. Kurze Horizon. Ich weiß, du kannst jetzt nicht irgendwie die einzelnen Projekte, aber gib uns ein bisschen Wasserstand, ne, wo denkst du, oh ja, da passiert gerade sehr viel und da haben wir vielleicht auch nicht das erreichen können, was wir uns erhofft haben, was ja Teil des Prozesses und des Systems.
Das soll ja so sein, genau, sonst würden wir zu wenig Risiken eingehen. Also vielleicht erstmal ein paar Zahlen. Wir haben deutlich mehr Einreichungen auf der Projektseite bekommen, über 680 anstatt die üblichen 400 pro Jahr. Die Qualität ist gut geblieben. Wir haben jetzt, sind so Stand heute, haben wir ungefähr 300 Projekten Finanzierung zuteil werden lassen über die verschiedenen Instrumente. Unsere neuen Instrumente sind jetzt über 30 Mal, das ist ein Wandeldarlehen, Equity-Beteiligung, über 30 Mal zum Einsatz gekommen. Wir haben das Geld jetzt, ich sag mal, im Schnitt wahrscheinlich Faktor 3 gehebelt, was wir in den neuen Instrumenten investieren. Und wir sehen viele unserer Investitionen jetzt schon auf dem Weg zum Unicorn. Sowohl im Quantum Sensing-Bereich, im Fusionsbereich, im KI-Bereich. Also da ist einiges los, wo wir dann uns ein paar Orden an die Wand nageln können, dass wir mit dafür gesorgt haben, dass neue Unicorns in Deutschland entstehen und damit zeigt man dann den Impact, den die Dinger haben. Wir haben ein paar Projekte beendet, die aus unterschiedlichsten Gründen scheitern. Meistens hat es was mit Menschen zu tun. Es ist selten, dass wir eine Technologie falsch einschätzen. Aber es ist eben so, aus einer Technologie eine Firma und ein Produkt zu machen, ist das viel größere Risiko. Da kann man an viel mehr Stellen scheitern. In einem Projekt ist uns der Innovator einfach verstorben. Das ist natürlich blöd, ne? Das ist dann halt so. Aber oft ist es so, dass man doch feststellt, naja, das waren schon gute Technikerinnen und Techniker, aber leider nicht so gute Unternehmer. Und trotz unserer Arbeit, wir haben ja ein Co-Founder-Programm und so, nur wenn diese Techniker dann keine Co-Founder akzeptieren und die dann auch machen lassen, dann führt auch zu Verzögerungen in Projekten, wo du dann ein Jahr brauchst, um die Leute davon zu überzeugen, dass es sehr wohl einen CEO brauchen, ne, der das Kaufmännische kann und Marketing und Sales und strategische Allianzen und Business Development und so. Das ist oft der Grund, dass es Verzögerungen gibt, aber auch Projekte scheitern. Das ist aber okay. Also wenn man versucht, das Scheitern zu vermeiden, dann ist man schon gescheitert im Sprunginnovationsbusiness. Also von daher, man darf nur halt nicht blöd scheitern. Also Sachen, die man hätte wissen können. Aber wir lernen natürlich auch, ne? Also wir waren auch vor 6 Jahren noch ein bisschen blöder, als wir jetzt sind, ne? Muss man auch fairerweise sagen. Also zum Beispiel die Coachability ist jetzt ein Parameter in unserem Kriterienkatalog, ne? Das ist ein Widerspruch. Wir haben uns jetzt ja viel über Hypos unterhalten, was die für Charaktereigenschaften haben, ne? Und hier, die müssen Biss haben oder Grit, wie die Amerikaner sagen, ne? Was ein schöner Begriff ist. Und die müssen ja auch ein bisschen dickköpfig sein, weil ihnen ja alle Leute sagen, das klappt nie, was du machst, ne? Such dir lieber einen anständigen Job im öffentlichen Dienst oder
bleib Spinner, wissen. Was ist denn das für eine Quatschidee? Lass das mal besser, ne? Und da musst du irgendwie wirklich schon auch das Stehvermögen haben und sagen, nee, du hast Unrecht, ich hab Recht.
Genau. Und das Problem ist ja, das sagen dir ja viele, ne? Das ist so wie dieser Geisterfahrerwitz, wenn im Radio kommt, da Achtung auf der A7 ein Geisterfahrer und der sagt dann, nee, einer, hat Hunderte, ne? Und jetzt hast du Hunderte von Leuten, die sagen, du bist ein Idiot und das klappt nie. Da muss man dickköpfig sein. So, wenn man jetzt aber so dickköpfig ist, dass man gar keinen Ratschlag annehmen kann, dann ist es nicht gut, ne? Weil alles kann keiner. Die sind wirklich sehr selten, die Menschen, die einfach alles können. Also du musst auch mal andere dazu holen, ein Team bauen, was dann das Ding insgesamt macht. Und man darf ruhig dickköpfig bleiben, aber man darf es nicht übertreiben an der Stelle. Aber man muss auch Hilfe annehmen können. Und da glaube ich, das ist die Erkenntnis. Daran scheitert man am häufigsten, dass das nicht klappt.
Wir haben ja ein ganz großes Ding verkündet Ende des Jahres, ne? Die Frontier AI Lab Challenge oder Initiative heißt es, glaube ich, nicht Challenge.
Challenges sind mit drin.
Genau, wo wir richtig viel Geld in die Hand nehmen. Ich durfte in Kopenhagen dabei sein, wie das vorgestellt wurde. Wie ist da der Stand der Dinge? Hast du einen Überblick, was da schon an Ideen reinkam, wie Europa das KI-Spiel wieder für sich drehen kann, mit neuen Ideen in die nächste Evolutionsstufe von künstlicher Intelligenz gehen könnte?
Also Next Frontier AI heißt die Initiative, findet man auch. Wenn man den Begriff googelt, da gibt es eine eigene Landingpage, für die das alles erklärt. Wir haben ja vor anderthalb Jahren schon die KI-Strategie niedergelegt und letztlich sagen wir ja, wir müssen leapfroggen in neue Algorithmen, in neue Hardware-Architekturen, in neue Datenmodalitäten. Jetzt der Software-Teil davon, das ist Next Frontier AI. In der Hardware wollen wir auch noch was tun. Entwickeln wir auch weiter. Da haben wir ja schon mal die New Computing Architectures Challenge gefahren vor ein paar Jahren. Das wollen wir nochmal neu auflegen und wir sind ja auch investiert in ein paar neue Hardware-Architekturen, die KI dramatisch beschleunigen können und die da ein Leapfrogging ermöglichen mit neuen Algorithmen. So, hier gucken wir auf neue Algorithmik, auf kluge Köpfe, die sagen, ich denke das jetzt mal 2-3 Klicks weiter. Also ich renne jetzt nicht den Large Language Modellen hinterher oder den Stable Diffusion Modellen hinterher. Hier sind wir ja auch im Rennen mit Mistral und Black Forest Labs und sowas, ist ja alles okay. Wir sagen, nee, wir springen jetzt mal einen drüber. Was ist denn das nächste Ding? Weil das, was jetzt technologisch läuft, das kann es nicht sein. Es braucht auch viel zu viel Strom. Es braucht viel zu viele Daten, um intelligent zu werden und so. Also die Menge der Daten runterbringen, Stromverbrauch runterbringen, schneller lernen können, ne? Edge-fähig sein, distributed-fähig sein. Ne? Da gibt es ja auch die Composite Learning Challenge, die schon läuft, ne? Wo wir sagen, wir müssen die Loads verteilen können und wie ein homogenes System trotzdem agieren können, was auch für Datenschutz gut ist und so, weil die Daten können da bleiben, wo sie sind und what have you. Also da ist viel Innovation drin. Wir haben gesagt, wir gehen das ganz groß an. Am Ende sollen da 3 neue Frontier Labs rauskommen. Deswegen auch Next Frontier AI. Ne? Die Frontier Labs sollen dann mit je 1 Milliarde Euro finanziert werden in der Kofinanzierung mit dem privatwirtschaftlichen Sektor. Bis das aber funktioniert, müssen wir die erstmal finden, die das sein könnten. Deswegen haben wir 2 Funken, kleine Challenges und eine große Challenge hintereinander geschaltet. Heute war die Jury-Sitzung des ersten Funken. Das heißt, heute werden die Teams, die da gewinnen, unterrichtet. Das werden 6 Teams sein, die schon mal loslegen. Und gleichzeitig wird morgen der 2. Funken-Call eröffnet. Also morgen ist der 23. Januar.
Genau. Genau. Also wir kommen am Montag raus. Am Montag. Ist alles, also vor 4 Tagen, vor 3 Tagen.
Danke. Also genau. Aber das heißt aber, der Funken-Call ist dann noch auf für die das jetzt relativ frisch in ihrem Ohr haben. Da kann man sich dann noch bewerben. Und dann im Juni kommt der Call für die große Challenge, die mit insgesamt 125 Millionen dotiert ist. Da sollen 10 Teams, dann 6 Teams, dann 3 Teams, ne, in unserem wohl erprobten Challenge-Modell die Chance bekommen. Und das ist dann schon viel Geld, was da pro Team fließt. Und die dann in der 2. Phase fangen wir dann an, ins Fundraising zu gehen für die 3 Frontier Labs, die da hinten rauskommen sollen. Also hier geht es wirklich darum, eine beschleunigte Inkubation von neuartigen Frontier Labs in Europa zu betreiben.
Welche neuen Themen, ne, über KI zum Beispiel, haben wir natürlich schon lange und oft auch hier im Podcast in den letzten Jahren gesprochen, welche neuen Themen kommen gerade so ein bisschen aufs Radar? Humanoide haben wir eben schon angedeutet, aber wo gucken unsere Innovationsmanagerinnen und Manager gerade hin? So, huch, da passiert was, da müssen wir jetzt aber mal genauer hinschauen.
Also erstmal passiert in all den Verticals, in denen wir unterwegs sind, also wenn wir jetzt Life Science, Energie und Umwelt und eben, ich nenne es mal im weitesten Sinne Computertechnologien, reinschaut, unglaublich aufregende Entwicklung. Da spielt häufig KI eine Rolle. Ne, weil wir jetzt den Innovationsprozess von der Ideation bis zur Entwicklung und Umsetzung natürlich mit KI wahnsinnig beschleunigen können. Und auch ganz neue Niveaus einnehmen können. Und das ist wahrscheinlich das, was so richtig Bleeding Edge ist, wo man sagt, okay, jetzt wird quasi Meta-Forschung mit KI gemacht oder wir machen Wirkstoff-Screening mit KI oder wir bauen Zwillinge von irgendwas, ne, digital auf, um einfach Screenings dramatisch zu beschleunigen. Das erzeugt so viel Innovationspotenzial, dass es einem fast die Sprache verschlägt. Das Bottleneck sind, glaube ich, wirklich die Leute, die KI durchdrungen haben, ne, die quasi sagen, ich gehe jetzt mal in so ein Vertical rein. Aber wenn man da reinschaut, von der Fertigung, ne, dass man quasi Skills, die bisher nur in handwerklichen Menschen drinne waren, ne, die Maschinen bedienen, Maschinen beibringt. Und übrigens diese menschlichen Skills der Mustererkennung, ne, die hast du in praktisch jeder Branche. Also der Typ, der mit dem Hammer gegen den Treckermotor kloppt an einer Stelle und dann läuft das Ding wieder, ne, so das meine ich. Oder die Biologin, die sagt, nee, also hier, ich glaube, wenn wir uns in die Richtung mit den Proben entwickeln, da ist was, ich spüre das und so. Ne? So, das können wir jetzt emulieren mit Maschinen, aber dann eben millionenfach und viel schneller. Ne? Weil solche Personen, die den Hammer an die richtige Stelle am Trecker hauen, da haben wir nicht so viele von. Ne? Aber,
und wir können es den Maschinen auch noch in menschlicher Sprache zurufen. Beschleunigt den Trainingsprozess ja auch nochmal. Ey, vorne, Stück weiter links.
Genau. Du kannst wirklich diesen Typen mit dem Hammer, der von Computern keine Ahnung hat, ne, den kannst du interagieren lassen mit dieser KI, um diese Entwicklung da zu machen. Also irre viel los. Natürlich, der zweite Aspekt ist, wie läuft es denn mit den Dingern, die am Laufen sind? Was ist denn mit unserem CO2-freien Beton? Was ist mit Alzheimer? Was ist mit bispezifischen Antikörpern im Krebs und so? Was ist mit dem Hochwindrad, was ihr baut und so? Da kann man jetzt auch noch lange drüber reden. Das sind auch Dinge, die uns beschäftigen. Das wollen wir dieses Jahr oder spätestens Anfang nächstes Jahr fertig bauen, das Hochwindrad. Wir laufen gut in der klinischen Phase 2 mit dem Alzheimer-Thema. Wir sind in Heilversuchen gut unterwegs mit den bispezifischen Antikörpern, ne? Und das heißt, da hast du austherapierte Patienten, die einfach sterben müssen, wenn du nichts mehr tust. Da kann dann ein Kliniker, und die sind ja Mitgründer dieses Projekts, kann dann ein Kliniker sagen, ich entscheide jetzt einen Heilversuch. Ich kann da nicht so drüber reden, aber das ist sehr hoffnungsmachend. Mit der Alzheimer-Geschichte sind wir mitten in der klinischen Phase 2. Da hörst du aber unterwegs, wenn es schief geht. Ne? Also wenn jetzt wegen Nebenwirkungen wir da große Probleme hätten, das wüssten wir. Wir hören aber erst am Ende, werden quasi die Ergebnisse geöffnet und dann sehen wir noch wesentlich weitere Dinge. Da müssen wir noch knapp 2 Jahre aushalten, bis das soweit ist. Aber das wird dann da kommen. Also innovationstechnisch ist das eine der spannendsten Zeiten. Wir sind mitten in einer industriellen Revolution, ne, ausgelöst durch KI und die Fähigkeiten, die wir daraus entwickeln. Aber letztlich die Vorteile von KI, die werden wir ziehen, indem wir KI zum Einsatz bringen in diesen Themen, über die wir hier gesprochen haben. Und da sind wir fleißig dabei. Das ist so der neue Megatrend.
Wir beide sind große Freunde des Alt. Also du noch mehr als ich, weil du würdest ja, glaube ich, mit zum Mars fliegen.
Du bist ja feige, du willst.
Ja. Jetzt haben wir sogar ein Mutterministerium, das Raumfahrt im Namen trägt. Was machen wir? Wo gehen wir ins All? Wo gehst du ins All? Ja. Darfst du wann bald jetzt... Also, darf ich direkt fragen, hast du dir den Platz gesichert auf der Hyperschalke-Rakete?
Ja, ich bin immer der Letzte, der das interessante Zeug machen darf irgendwie. Also wenn wir dann, was weiß ich, CERN besuchen oder den ITER besuchen, dann sind immer die lieben Kolleginnen und Kollegen unterwegs und haben die Experience. Und Raphael sitzt in Berlin und rennt von einem Ministerium zum anderen.
Manche haben eine Galeere, andere haben eine Schokoladenfabrik. Ja, genau, da gibt es halt einen arbeitsteiligen Prozess.
Ja, irgendwie unfair. Aber so ist es. Deswegen wird's wohl nichts mit meinem Sitz zum Mars. Aber wir haben das New Space Programm wird gerade geschrieben von Matthias Spott, der ist zu uns gekommen vor ein paar Monaten, der das anleitet. Wir haben ja natürlich schon sehr enge, intensive Beziehungen mit ESA Aerospace Augsburg Rocket Factory, RFA und solchen Leuten, Polaris, ne, Hypersonica, also da gibt's tolle, tolle Projekte, ja, die wir nach Kräften unterstützen in unterschiedlichen Entwicklungsgraden sind. Es ist auch wieder ein geopolitisches Thema, ne, weil wollen wir von Satellitennetzen von Elon Musk abhängig sein oder nicht, ne, auch militärisch.
Nö. Ich glaube, das
nö, ne? Wollen wir von SpaceX abhängig
sein? Mehr so eine rhetorische Frage.
Ja, aber that's a fact, ne? Das ist, wo wir gerade sind. Ne? Und eben jetzt da vernünftige Alternativen zu schaffen, ist natürlich ganz oben an der Glocke. Raumfahrt hat einen kleinen Nachteil, ist immer echt teuer. Also da gibt's so richtig Billo-Raumfahrt gibt's irgendwie nicht. Ne? Und wenn du jetzt die Micro-Launcher wirklich so auf die Straße bringen willst, dass sie großen Nutzen stiften müssen, muss aus den Micro-Launchern ein Makro-Launcher werden. Du musst nicht nur einen Launch pro Jahr können, sondern Dutzende oder vielleicht auch Hunderte, wie der SpaceX ja so langsam kann. Also da kann man sich vorstellen, in welchen Dimensionen wir da reden, aber das muss natürlich unsere Ambition sein.
Vorletzte Frage. Was willst du geschafft haben, wenn wir uns nächstes Jahr hier wieder treffen in gleicher Zeit?
Also ich bin dann auf jeden Fall geschafft.
Also ich bin wir reden über Neues, das wissen wir.
Ach so, das wissen wir schon, ja, genau. Okay. Also vieles natürlich. Also hoffentlich sind wir einen großen Schritt weiter, dass die Sprint-Werkzeuge, die wir jetzt ja in Blut, Schweiß und Tränen entwickelt und erprobt haben, wesentlich breiter zum Einsatz kommen. Sowohl international durch die neu entstehenden Sprint-artigen Agenturen oder der Zusammenarbeit mit Innovationsagenturen, die dann die Sprint-artigen Instrumente zum Einsatz bringen, in Kooperation, dass einfach in der europäischen Achse oder in der Non-US-China-Russia-Achse, ne, da zähle ich gerne Kanada und Israel und so mit dazu, dass einfach mehr passiert in Sachen Innovationsfinanzierung und Inkubation, dass einfach mehr passiert. Vielleicht haben wir schon in Europa einen Beschluss, dass wir sowas machen wollen. dass es da ein Dach sozusagen drauf gibt. Wir haben in Holland, in Frankreich, in vielen anderen Ländern Sprintschwestern und Brüder, mit denen wir intensiver zusammenarbeiten können. Wir werden viel mehr in der militärischen Innovation tun, ne, als wir das bisher tun, weil da kann man gar nicht genug tun im Augenblick, um Abschreckung wirklich glaubhaft zu machen. Wir wollen ja keinen Krieg führen, aber wir wollen sicherstellen, dass die bösen Buben sehen, dass sie uns nicht angreifen brauchen. Ne, das müssen wir sicherstellen.
Innovation ist die beste Verteidigung.
Schon immer gewesen. Ne? Die Preußen haben es ja geschafft, Innovation schnell in die Breite zu bringen. Das ist quasi dieses kreative Chaos der Innovation und dann die Skalierung einer guten Verwaltung, was die Preußen halt konnten. Das hat dazu geführt, dass am Ende Deutschland entstanden ist, ne? Weil die einfach militärisch immer erfolgreich waren und Herrn Napoleon auch wieder rausschmeißen konnten und so. Ne? Der uns aber viel hinterlassen hat, was auch dazu geführt hat, dass wir ein gutes Land gemacht haben. Anyway, dieses Spiel besser weiter zu orchestrieren. Ich glaube, dass wir in einem Jahr da noch über viel mehr reden können, was da passiert ist. Das ist meine ganz, ganz große Hoffnung. Und dass sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, einfach immer mehr etabliert als Art und Weise, wie Staat arbeitet. Mit Vertrauen, mit Ergebnisorientierung, mit schneller Entscheidung, ne? Auch mit schnellem Abbrechen, wenn was nicht funktioniert. Ich glaube, das, was wir zu unseren Prinzipien gemacht haben, das sollte eigentlich immer und überall gelten.
Wo immer und überall du auftrittst, versprühst du Zuversicht. Du bist radikaler Optimist, ich glaube, das kann man so sagen. Was sind deine drei besten Gründe, auch 2026 radikal zuversichtlich nach vorne zu schauen?
Erstmal, dass wir, glaube ich, gerade gut vorgeführt bekommen, warum wir Europa lieben müssen. Ich stehe auf dieses humanistische Fundament, auf unseren tiefen Glauben in die Demokratie und die Wirkmächte der Demokratie. Umso mehr, je mehr ich mich jetzt in der Welt umschaue, was da so woanders passiert. Das ist mal das eine. Ich glaube, Europa hat noch gar nicht erkannt, was für eine tolle Marke es ist aufgrund dieser Werte. Deswegen habe ich große Hoffnung für Europa an sich, dass Leute, kluge Menschen zu uns kommen wollen, um eben in den Genuss dieser Werte und der schönen Städte und so weiter, Länder, Küchen zu kommen. Aber auch, weil sie sich hier einfach sicherer fühlen können, weil es eine medizinische Grundversorgung gibt, weil wir uns auch um die Schwachen und Armen kümmern, weil es halt noch eine Demokratie gibt, ne, und eher nicht irgendwelche möchte gern Diktatoren sich da durchsetzen. Ich glaube, das ist die erste große Chance, die mich sehr optimistisch für Europa stimmt. Das zweite ist, dass die ganzen Technologiesprünge, die uns da bevorstehen, diese ganzen disruptiven Entwicklungen, die da passieren, eigentlich auch wieder Europas Stärken zuspielen. Also humanoide Roboter, haben wir vorher drüber geredet, ne? Also wer tolle Autos bauen kann, kann auch einen humanoiden Roboter bauen. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht viel mehr tun. Der Markt ist riesig. Ne? Ich hätte gern so ein Ding, wenn es mir dann nicht auf die Füße tritt. Ne? Also unbedingt. Ich hätte auch gern 5. Ne? Also wenn das bezahlbar ist.
Bei uns, sage ich, du, machen sich schon einige Sorgen, ob es sie in Zukunft noch wirklich so geben muss, wenn die Humanoiden übernehmen. Aber nein. nein.
Das befreit uns Menschen. Ne? Das ist ja das Verrückte. Das, immer diese Angst davor, dass Maschinen uns die Arbeit wegnehmen. Seit den Webern haben wir das ja. Ne? Ja, so, und das hat sich nie erfüllt. Also ist einfach, unser Leben ist einfach immer besser geworden. Ne?
Wie schön wäre das Leben ohne SAP zum Beispiel, ne? Hat uns auch mehr Arbeit gekostet, hat uns auch mehr Arbeit beschafft als
weggenommen. Ja, übrigens, da wird sich, in diesem Umfeld wird sich auch dramatisch viel ändern. Also wenn ich jetzt meine zukünftige Welt mit unserer Gixel-Brille auf der Stirn, mit unendlich Zugriff auf KIs, ne, aber auch mechanischen KIs, die draußen was machen können und so, das ist eine komplett andere Welt, die, wenn wir sie so gestalten, wie wir sie haben wollen, eine ganz tolle Welt werden wird. Das steht außer Frage. Wir müssen nur eben auf diese Zukunft hinarbeiten, die wir haben wollen und nicht in Doom und Gloom versinken. Also was man sich nicht vorstellen kann, passiert auch nicht. Und es ist, glaube ich, uns gar nicht klar, was für eine Wirkmacht wir haben, wenn wir an dieser positiven Zukunft arbeiten, welche Chancen jetzt da sind. Ich könnte, also irgendwie würde ich am liebsten nochmal 100 Jahre leben. Ich bin ja schon fast 100. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal 100 Jahre kriege, das wird wahnsinnig spannend. Und ich glaube, wir Menschen haben eine Riesenchance, uns quasi auf die nächste Evolutionsstufe zu entwickeln. Und übrigens die Chance, dass ich vielleicht doch 200 werde, ne? Auch da streiten wir uns ja immer, ob man das überhaupt wollen sollte. Also ich, biologischer Raphael, vielleicht nicht, ne? Aber vielleicht eine Kopie von mir zumindest, ne? Die dann in einer Maschine steckt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was auch in den nächsten gar nicht so vielen Jahren kommen wird. Also es ist spannend, es ist aufregend und es wird, wenn wir da nur nicht nur fest dran glauben, sondern auch fest dran arbeiten, auch eine positive Zukunft werden. Das bin ich mir absolut sicher.
Punkt 3?
Waren das nicht 3?
Waren es 3? Ich habe dich unterbrochen.
Unstrukturiert. Ja, nee,
was wir aber eindeutig wissen, ne? Und ich meine, eins der Bilder des Jahres letztes Jahr bei mir war, wie du dem Bundeskanzler dieses T-Shirt überreichst mit Pessimism is a waste of time. Und dem das ja auch, ne, klar ist, wo immer wir diese Botschaft zurzeit platzieren, wir auf sehr, sehr viel Zustimmung stoßen. Weil im Grunde es alle spüren und weil wir ja mittlerweile auch empirisch wissen, unter anderem durch Joseph Stiglitz belegt, dass es nicht nur eine Zeitverschwendung ist, sondern noch viel schlimmer, es einfach zu einer Abwärtsspirale führt, sodass der Pessimismus zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird und umgekehrt eben auch der Optimismus.
Übrigens vielleicht noch eine Anekdote dazu, die wir haben ja an ein paar Menschen dieses T-Shirt geschickt, wir haben ja nicht so viele davon gemacht und ja, der Kanzler war der Erste, der es bekommen hat und dem habe ich ja das Versprechen abgenommen, dass er das auch postet, hat er auch gemacht auf Instagram, hat 10.000 Likes dafür bekommen und so, das hat natürlich eine Riesenwelle gemacht. Jetzt hat gerade die Florence Gaub hat das auch gemacht, hat es auf Insta gepostet und jedes Mal, wenn sowas rauskommt, kriegen wir Dutzende von Zuschriften, wo kann ich das T-Shirt kaufen?
Und vielleicht wäre das ein Geschäftsmodell. Jetzt lass doch mal überlegen.
Habe ich auch gerade überlegt, wenn es mal knapp im Haushalt wird.
Wenn das so ein bisschen knapp wird, so, dann könnten wir doch mal eine Milliarde damit machen, oder?
Locker.
Ja. Raphael, wie immer, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Rückblick und noch mehr Dank für den schönen Ausblick auf das jetzt angebrochene Jahr.
Sehr gerne. Danke, Thomas.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie vermutlich auch alle weiteren Folgen in diesem Jahr, von Max Zöllner. Wie immer dir ganz, ganz herzlichen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann wieder die nächste Episode und bis dahin gilt auch im Jahr 2026. Bleibt neugierig